Die Idee beziehen wir ja schon lange. Wir haben auch schon immer wieder darauf hingewiesen, dass ich so manchen Artikel aus der Idee auch hier mit erwähne. Und wenn die Idee kommt, dann gibt es drei Dinge, die ich immer als erstes lese. Einmal die Rückseite, einmal den Eingangskommentar und die kleine Kanzel. Und die kleine Kanzel ist diesmal geschrieben von Eckhard Schäfer. Ich weiß nicht, ob der eine an, ihr kennt ihn garantiert, denn Edith ist ja mit ihm groß geworden. Er war auch mal Generaldirektor unseres Bundes. Die möchte ich einfach vorlesen, diese kleine Predigt oder die Predigt von der kleinen Kanzel. Es war an einem Pfingstsonntag, beim Mittagessen klingelt das Telefon. Können Sie mir kurz sagen, was Pfingsten ist? Will eine Dame wissen, die sich an der Rezeption eines 4-Sterne-Hotels um die Gäste kümmert. Wenn Sie Zeit haben, wiederhole ich Ihnen meine Predigt von heute Morgen. Bloß nicht, möglichst nur einen Satz. Hier ist ein Gast aus einem arabischen Land, der will wissen, warum heute Pfingsten gefeiert wird. Und es gehört zu unserem Kundendienst, dass wir keine Antwort schuldig bleiben. Pfingsten in einem Satz erklären? Sie haben sicherlich Bibeln auslegen. Bitten Sie Ihrem Gast, die ersten Abschnitte im Neuen Testament zu lesen. Da erfährt er, was Jesus Christus getan und gelehrt hat. Pfingsten ist die Fortsetzungsgeschichte davon. Dafür sorgt der Heilige Geist. Der ist der gegenwärtig wirksame, erlösende, heilende Gott. Der macht das, was Jesus begonnen hat, seitdem in der ganzen Welt, weiten Welt durch seine Kirche geschieht. Ob der ausländische Gast während seines Aufenthalts in Deutschland wohl Menschen begegnet, in denen sich widerspiegelt, was Jesus wollte? Herr, mache mich zu einem Jünger, der an dich erinnert. Dieses Gebet hängt über meinem Schreibtisch. Ob dieser Gast in unseren Kirchen Predigten hört, die nicht nur informieren, wie es vor 2000 Jahren war, denn der Heilige Geist redet auch heute. Er überführt von Sünde und spricht uns Gottes rettende Gnade zu. Gehört es auch zu unserem Kundendienst, dass wir als Christen der Welt keine Antwort schuldig bleiben? Wir sind durch den Heiligen Geist Repräsentanten Gottes auf Erden, lebende Bibeln. Soweit. Es hat mich eben doch auch diese einzige Frage, erinnern wir immer nur an das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, dann wäre es vielleicht eine interessante Geschichte. Wenn der Heilige Geist heute nicht wirksam wäre, dann brauchten wir auch hier nicht zusammen sein. Denn ohne den Heiligen Geist erkennen wir weder gut noch böse, erkennen wir weder das, was Gott in Jesus Christus getan hat und auch das, was uns von ihm trennt. Ohne den Heiligen Geist, das ist so meine Erfahrung, bin ich erst einmal ein guter Mensch. Ich bin in einem normalen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe von Anfang an gelernt, die 10 Gebote zu achten und zu ehren. Ich habe auch mitbekommen, dass wenn ich Dummheiten gemacht habe, gegen das Gebot der Eltern verstoßen habe, dass das nicht ohne Folgen blieb. Es gab dann mal was mit einem langen, mal mit einem kurzen Stab. War ganz egal. Aber es war eben zu spüren, dass Vergehen gegen das elterliche Gebot auch Folgen hat. Und wenn der Geist Gottes heute nicht wirksam wäre, wüssten wir nicht, was gut und was böse ist. Im Römer Kapitel 7 setzt sich Paulus auseinander mit dem göttlichen Gesetz, mit dem göttlichen Gebot, der Mensch unter dem Gesetz. Der Mensch unter dem Gesetz Gottes erkennt erst durch dieses Gesetz, was Sünde ist. Ohne das Gesetz hat der Mensch vielleicht im groben Ganzen Empfinden, was gut und was böse ist. Wenn wir auch die ganze biblische Geschichte vor der Gesetzgebung lesen, sehen wir immer wieder Menschen, die sich ganz bewusst an Gott orientierten, ihm folgten, ihm gehorsam waren, aber dabei auch manche Dinge getan haben, die wir heute sagen, das geht doch eigentlich nicht. Es war für sie eben normales Leben. Sie standen eben noch nicht unter dem Gesetz Gottes. Paulus schreibt eben, dass dieses Gesetz Gottes uns klar macht, wo es in unserem Leben fehlt, wo Schuld und Sünde ist. Und dass uns das dann auch in die Verurteilung bringt, dass wir dann die Folgen der Sünde zu tragen haben. Und dann dieser ganz bekannte Schluss im 7. Kapitel: Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Das Gute, das ich in meinem Herzen will, das kann ich nicht tun. Und das Böse, das ich verabscheue, das muss ich tun, weil ich eben im Fleisch bin und der Geist mich nicht regiert, weil ich unter dem Gesetz der Sünde stehe. Das Gesetz der Sünde, das im Fleisch ist. Diese Frage, wer wird mich erlösen, beantwortet er dann auch gleich im 8. Kapitel. Und das ist der Predigttext heute, die Verse 1 und 2 und von Vers 9 an. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn ein Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wer wird mich erlösen? Es gibt nur eine Antwort. Und die schreibt Paulus hier ganz klar. Es gibt keine Verurteilung, keine Bestrafung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Die also Christus als ihren ganz persönlichen Herrn und Heiland angenommen haben. Die wissen, dieser Jesus Christus, der von Pfingsten ausgerechnet 50 Tage vorher auferstanden ist von den Toten, 52 Tage von Pfingsten ausgerechnet am Kreuz gestorben ist, dieser Christus hat mit seinem Leiden und Sterben am Kreuz bezahlt. Alle Schuld und Sünde der Welt hat Gott auf ihn gelegt, weil er der war, der als reines, unfehlbares Opferlamm sich auf dieser Welt bewegt hat, allen Versuchungen zum Bösen widerstanden hat. In den Evangelien lesen wir von 3 Versuchungen, denen Jesus ausgesetzt war. Einmal, als er Hunger hatte, sollte er die Steine zu Brot machen. Dann sollte er von der Zinne des Tempels herabspringen, ein tiefer Fall wäre das gewesen. Und die dritte war dann, dass der Teufel zu ihm sagt, wenn du mich anbetest, wenn du mir die Ehre gibst, dann schenke ich dir die ganze Welt. Jesus hat immer auch mit dem Wort Gottes geantwortet. Aber es steht auch geschrieben, Jesus, der versucht ist, allenthalben gleich wie wir. Also es waren nicht nur die 40 Tage dort in der Wüste, in denen Jesus versucht wurde, sondern Jesus wurde versucht sein ganzes Leben lang. Bis hin zum Tode am Kreuz. Bist du Gottes Sohn, dann steig herab. Es ist nichts anderes, als der Teufel damals zu Jesus sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch von der Zinne runter. Dir wird ja nichts passieren. Bis zum letzten Atemzug wurde Jesus versucht. Aber in keinem hat er nachgegeben. Es wurde keine Sünde an ihm gefunden. Und darum, nur darum war er dieses reine Opfer zu bringen. Er hat meine Schuld bezahlt. Und weil er bezahlt hat und weil mir das Herzenssache ist, weil ich das im Glauben annehmen konnte, darum darf ich das auch ganz bewusst so hinnehmen, was Paulus hier schreibt. Es ist keine Verdammnis bei denen, die in Jesus Christus sind. Das Urteil über mein Leben, über meine Sünde, die ich getan habe, die auch in der Gegenwart passieren wird und die auch in der Zukunft passieren wird. Meine Sünde und auch deine, wenn du es so annimmst, hat Jesus am Kreuz getragen und bezahlt. Und darum gibt es keine Verdammnis mehr im Urteil. Darum werden wir nicht mehr von Gott gerichtet in dem Sinn, dass wir in die Verdammnis geschickt werden, sondern wir werden von Gott durch Jesus Christus dahin gerichtet, dass er sagt, kommt her, ihr seid es, die das Opfer meines Sohnes anerkannt haben und sich für sich in Anspruch genommen haben. Für die, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Denn, so begründet es Paulus, das Gesetz des Geistes, das ist das, was lebendig macht. Der Geist Gottes schenkt Leben. Damit ist nicht in erster Linie das Leben gemeint, wenn ein Mensch auf diese Welt geboren wird, bis zu seinem Tod hin. Damit ist das Leben gemeint, das weit über dieses Leben hinausreicht. Und das von dem Tod auch nicht beendet werden kann. Auch nicht beendet wird. Das ist eine feststehende Tatsache. Weil Jesus es uns so sagt. Der Geist Christi schafft ewiges Leben. Und wenn wir uns nur daran erinnern würden, was vor 2000 Jahren geschehen ist, dann wäre uns das heute egal. Aber weil auch heute, in unserer Zeit und solange es Gott wohlgefällig ist, Menschen auf dieser Erde gibt und seine Gnadenzeit wirkt, solange wirkt der Geist ewiges Leben bei denen, die Christus aufnehmen. Der Geist Christi, der Geist Gottes, ist es, der uns frei macht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das hört sich so sehr vollkommen an. Und ich sage es so, was ich so persönlich empfunden und erlebt habe und was mir auch heute immer wieder nochmal aufstößt. Wenn das so ist, warum bin ich nicht vollkommen? Wenn der Geist Christi uns vom Gesetz der Sünde frei macht, warum bin ich dann nicht vollkommen? Vielleicht stellt ihr euch auch die Frage, weiß ich nicht. Aber mich bewegt das schon öfter mal. Wer unseren Kalender hat, der hat am Donnerstag etwas gelesen aus dem Galaterbrief. Da geht es ja einmal um die Früchte des Fleisches und um die Früchte des Geistes. Und der Schreiber des Kalenderzettels fängt diesen Kalenderzettel so an. Stellen Sie sich vor, Sie haben vor sich eine runde, schöne, gereifte Apfelsine. Sie schälen diese, essen diese Apfelsine und genießen jedes Stück von dieser Apfelsine. Aber, sagt er, schreibt er, diese Apfelsine war ja nicht immer Apfelsine. Sie war ja zunächst Blüte. Und wenn die Blüte befruchtet wird, dann wächst eine Frucht. Erst ziemlich klein, unscheinbar. Aber sie wächst und wächst und wächst, bis sie zur vollen Reife kommt. Vielleicht hilft dir und mir dieses Bild. Wir sind eben auf dieser Erde, solange wir hier sind, einem Wachstumsprozess unterworfen. Wir sind hier nicht vollkommen. Und wir werden auch nicht vollkommen. Wer sich einbildet, ich bin vollkommen und an mir können sich alle anderen orientieren, der liegt hundertprozentig verkehrt. Weil wir eben den Geist Gottes in uns tragen, aber wir eben auch im Fleisch sind. Wenn ich nicht mehr im Fleisch bin, dann haben sie mich begraben. Dann ist mein Geist weg und mein Fleisch, ja, das weiß ich nicht, wie lange das liegen muss, bis Christus mich dann lebendig holt. Aber er spricht ja davon, dass er uns lebendig macht. Das kommt dann zum Schluss. Und solange ich im Fleisch bin, lebe ich eben in diesem Zwiespalt, in diesem Kampf, dass der Geist Gottes in mir ist und mir auch ganz klar sagt, was richtig und was gut wäre zu tun, aber eben auch das Fleisch ist noch da und stellt seinen Anspruch. Und ich kann es nicht anders sagen, muss es so sagen, ich bin da oft auch im Fleisch unterlegen. Aber das ist dann eben auch wieder die Frucht des Geistes, dass wir aufblicken können zu dem, der unsere Schuld getragen hat. Und darum ist dieser erste Satz, den Paulus hier schreibt, die in Christus sind, für die gibt es keine Verdammnis. Für alle Sünden, die getanen, die gegenwärtig getan werden und die zukünftigen. Christus hat uns erlöst. Darum dürfen wir uns darauf verlassen. Dann kommt ein ganz harter Satz im Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Bei De Boer in der Auslegung habe ich gefunden den Satz, stellen Sie doch einmal in einer christlichen Versammlung die Frage, wer von Ihnen weiß, dass er den Heiligen Geist hat? Wie viele sagen dann wohl ja? Ja, ich wollte bloß eine Pause zum Überlegen lassen. Wie viele sagen dann wohl ja? Wie viele sagen noch, weiß ich nicht. Oder was ist der Heilige Geist überhaupt? Alle, die sich Christen nennen, aber den Heiligen Geist nicht haben, so sagt Paulus, sind eben nicht sein. Da gibt es keine Schwankung, na ja, mal ein bisschen und mal ein bisschen weniger oder ja oder nein. Es gibt nur ein Ja, ich weiß, dass ich durch den Heiligen Geist die Erkenntnis habe über meine eigene Schuld, aber auch die Erkenntnis darüber habe, dass Christus meine Schuld vergeben hat. Und wenn ich weiß, dass ich bei Christus Vergebung erlangt habe, dann ist das eine Gabe, eine Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn ich das nicht weiß, dann muss ich mich schon fragen, bestimmt wirklich der Heilige Geist mein sein. Und darum ist es bis in unsere Zeit immer wieder wichtig, so wie es Eckhart Schäfer schreibt, sind wir wirklich in unserer Zeit Menschen, sind wir Christen, die der Welt keine Antwort schuldig bleiben. Nicht nur, weil es zu unserem Berufsethos gehört, so wie diese Dame dort an der Rezeption im Hotel, die vom Chef verpflichtet war, dem Gast keine Antwort schuldig zu bleiben, sind wir bereit, in der Lage, in dieser Welt die Antwort auch nach dem ewigen Leben, nach dem Tod zu beantworten? Oder bleiben wir einfach die Antwort schuldig? Ja, ich bin zwar Christ, aber wenn du da was Genaueres wissen willst, dann musst du den mal fragen. Das wäre dann schon eine sehr schlechte Antwort. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen. Der Geist aber ist Leben, um der Gerechtigkeit willen. Unser Fleisch, unser Leib ist tot. Letztens mal auf dem roten Sofa war eine Dame, die wurde dann gefragt, ich weiß nicht, wie sie heißt und was sie gemacht hat, weiß ich jetzt nicht mehr, aber sie wurde gefragt, ob sie keine Angst hat, wenn ihr Partner so in den Bergen umherkraxelt, dass er darunter fällt. Nein, sagt sie, habe ich eigentlich nicht. Ich bin so esoterisch vorbelastet, entschuldigt mal diesen Ausdruck, ich bin so esoterisch vorbelastet, dass ich denke, dass mit der Geburtsstunde auch schon die Stunde des Todes festgelegt ist. Gedacht. Eigentlich gar keine schlechte Antwort. Wenn sie nicht dieses Esoterische dazu gesagt hätte und gesagt hätte, ich weiß, dass Gott meine Geburtsstunde und meine Todesstunde festgelegt hat. Darum kann ich ganz getrost sein. Dann hätte ich diese Antwort gleich vollkommen unterstreichen können. Unser Leib steht unter dem Urteil des Todes. Aufgrund der Sünde, aufgrund des Fleisches. Und wir werden alle, mit einer Ausnahme, wenn Christus vorher wiederkommt, dann natürlich nicht. Aber wenn wir das nicht erleben, dass Christus wiederkommt, werden wir alle sterben. Unser Leib ist dem Tode verschrieben. Unser Leib ist tot, weil er unter dem Gesetz der Sünde lebt. Aber der Geist Gottes, der wirkt das ewige Leben in uns. Und das ist das, was ich vorhin schon mal sagte am Anfang, über den Tod hinaus. Ewiges Leben über den Tod hinaus. Da gibt es keine Grenze dann mehr, wo wir sagen würden und müssten, naja, das ewige Leben dauert vielleicht 1000 Jahre, vielleicht 10.000 Jahre und dann ist alles aus. Nein, es gibt für die Ewigkeit keine Zeitgrenze. Es ist Ewigkeit. Ich kann es nicht erklären, aber es ist Unvergänglichkeit. Und dann diese feste Zusage, auch wenn unser Leib stirbt, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, also Gottes Geist, der Heilige Geist, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Es wird eine Auferstehung geben. Das verspricht uns die Schrift. Und nicht nur irgend so eine geistliche Vorstellung, unser Geist wird irgendwo sein. Nein, Christus ist das Beispiel dafür, dass er nach seiner Auferstehung von seinen Jüngern gesehen, erkannt wurde, dass er mit ihnen gesprochen hat, dass er sich von den einen, von den anderen hat anfassen lassen, hat sich berühren lassen, also es war etwas da, nicht nur irgendwo ein Gespinst. Und Jesus hat sogar mit seinen Jüngern gegessen. Eine leibhaftige Auferstehung. Und wir werden da nicht irgendwie solche Geister umherschweben in der Ewigkeit, sondern wir werden leibhaftig da sein. Und das ist das, was wir Menschen kaum begreifen können. Aber es ist so, dass Gott uns unter den Millionen, die da sind, beim Namen kennt, wenn wir vor ihm stehen. Er wird wissen, wer Siegfried Heider ist. Er wird wissen, dass ich nur durch die Gnade Jesu Christi da sein kann. Und er wird mich an seiner Gemeinschaft teilhaben lassen. Das ist Zukunft, das ist Wirkung des Heiligen Geistes, der nicht nur vor 2000 Jahren einmal über die Jüngerschar ausgegossen wurde, sondern der heute wirksam ist. Zum Schluss noch einen anderen kurzen Kommentar aus einem ganz langen Interview. Wie sollen sich Christen vom Heiligen Geist leiten lassen? Die beste Möglichkeit: Wir sollen im Wort Gottes zu Hause sein. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen, schreibt der Apostel Paulus im Brief an die Kolosser. Je öfter ich die Bibel öffne, desto mehr öffnet sich die Bibel mir. Dazu kommen Gedanken, Eingaben vom Heiligen Geist. Wenn wir nur im Wort bleiben, werden wir verkorkst. Bleiben wir nur im Geist, könnten wir haltlos werden. Wort und Geist, beides gehört zusammen. Also das, was wir tun können, ist uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und aus dem Wort Gottes wird uns der Geist zuströmen. Amen.